Mein Glaube ist meine Sache. Das, was ich glaube und wie ich glaube, das ist meine Angelegenheit. Da soll und darf keiner reinreden. Dieser Gedanke, dass der Glaube Privatsache ist, geistert schon seit langem in christlichen Gemeinschaften. Vielleicht seid ihr solchen Personen schon mal begegnet, die zwar sagen, sie seien Christen und sie glauben an Gott, aber gezeigt haben sie es nicht. Es gibt sogar Leute, die sich als Christen bezeichnen und noch nicht einmal in eine christliche Gemeinde gehen. Wenn man nachfragt, warum das so sei, kommen Antworten wie: Mein Glaube ist meine Sache, ich brauche keine Gemeinschaft wie die Kirche oder wie eine Baptistengemeinde. Ich muss nicht zeigen, dass ich Christ bin. Ich will gar nicht, dass jemand mir überhaupt in mein Leben reinredet. Mein Glaube gehört zu mir. Es ist ganz allein meine Sache. Glaube ist meine Privatangelegenheit. Vielleicht ist es nicht so, dass wir uns in ein so extremes Maß verstecken. Aber wie sieht es denn bei uns wirklich aus? Wer von uns zeigt es überall und outet sich sofort als Christ? Wie sieht dein Leben aus? Bist du einfach nur ein sonntäglicher Kirchengänger? Und danach ist auch alles wieder beim Alten. Oder müssen wir vielleicht doch irgendwas tun, außer in die Kirche gehen? Auch wenn es uns Protestanten immer wieder widerstrebt zu sagen, dass wir auch was tun müssen, müssen wir doch irgendwie wieder was tun. Wir sagen immer, wir sind aus dem Glauben heraus gerechtfertigt. Vor Gott kann man gar nicht bestehen, wenn man versucht, mit Taten vor ihm gerecht zu sein. Und das ist auch theologisch richtig. Aber wenn man an Gott glaubt und wenn man ein Nachfolger Christi sein will, dann endet es nicht einfach damit, dass man einfach sagt, ich bin jetzt aus dem Glauben gerechtfertigt. Aus dem Glauben heraus sollen nämlich auch Früchte wachsen. Aus dem Glauben heraus sollen wir etwas tun. In der Bibel stehen lauter Aufforderungen an uns, die wir gerne mal einfach so überlesen. Wir finden das vielleicht gut und schön, aber für uns ist das gerade nicht dran. Jesus fordert uns aber. Er will, dass wir was tun, nachdem wir uns bekehrt haben. Die Bergpredigt Jesu ist gefüllt mit Aufforderungen und Herausforderungen an uns. Eine davon steht in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus spricht uns hier direkt als seine Nachfolger an und beschreibt in zwei Bildern, wer wir sind. Das griechische Verb sein, das heißt imi, kann einerseits als Präsens verwendet werden, andererseits aber auch als Imperativ. Und diese Doppeldeutigkeit wird in der Bibel häufig genommen, um zu sagen, wie an unserer Stelle, ihr seid Salz, ihr seid Licht der Welt und gleichzeitig als Aufforderung, seid auch Salz, seid auch Licht. Jesus fordert uns hier heraus, macht uns aber auch gleichzeitig unsere Identität klar. Du bist Licht. sei also auch Licht. Wie kann Jesus das zu uns sagen? Jesus selbst sagt von sich, dass er das Licht der Welt sei. Und mit seiner Autorität sind wir selber zu einem Licht geworden. Paulus beschreibt es in seinem Epheserbrief so, dass wir durch Jesus aus der Finsternis hin zum Licht gezogen worden sind. Dadurch sind wir Kinder des Lichtes geworden und sollen uns auch so verhalten. Wer nachlesen möchte, Epheser 5, 8 und 9. Diese zugesprochene neue Identität beinhaltet also zugleich auch die Aufforderung, Licht zu sein und entsprechend zu handeln. Wie sich das konkret äußert, werde ich anhand von drei Handlungsweisen beschreiben. Drei Handlungsweisen. Und dabei wird immer wieder deutlich, dass mein Glaube eigentlich keine Privatsache sein kann, sondern immer nach außen gezeigt werden soll. Wir haben einmal missionarisches Handeln, wir haben diakonisches Handeln und wir haben prophetisches Handeln. Wenn von Mission gesprochen wird, heißt das nicht, dass das ganz weit weg geschieht, in einem fremden Land, wo gar keine Christen leben. Ganz einfach heißt Mission, ich erzähle von Jesus und warum er wichtig ist für dein Leben. Und in dem Bild gesprochen, dass wir Salz sein sollen, heißt das, wir sollen würzen. Viele Menschen meinen, dass der Glaube an Jesus Christus ihren Leben eher die Würze nimmt. Das Leben wird langweiliger. Freiheiten werden mir genommen. Ich werde eingeschränkt. Mir wird so viel verboten. Veränderungen machen grundsätzlich Menschen Angst. Wenn man würzen will, muss man nicht betonen, was wegfällt, sondern das, was hinzukommt. Ich erinnere dabei an unser Seminar 42 Tage. Wir hatten Anfang des Jahres dieses Seminar, wie kann ich eigentlich vor meinen Freunden als Christ leben? Und jeder Teilnehmer hat sich bewusst gemacht, warum man sich eigentlich zu Jesus Christus bekehrt hat. Man hat Freiheit gewonnen, weil einem Ängste genommen wurden. Man hat Lebenslust bekommen, weil Zwänge verschwanden. Man hat Leichtigkeit verspürt, weil einem die Last genommen wurden. Freiheit, Lebenslust, Leichtigkeit, was dazu kam. Drei Beispiele. Wenn man das Bild des Lichts nimmt, dann ist jedem klar, Licht leuchtet. Und Dunkelheit wird dadurch vertrieben. Das, was vorher nicht sichtbar war, kann man mit den eigenen Augen nun sehen. Als Christen haben wir das erfahren. Uns wurde aufgezeigt, was in unserem Leben fehlt. Es war Gott, der fehlte. Wir haben ohne Gott gelebt. Und uns wurde gezeigt, warum wir ihn in unserem Leben eigentlich brauchen. Aber wie ist das passiert? Es waren immer andere Menschen. Andere Menschen im Auftrag Gottes, die uns das aufleuchteten. Und nun ist da nicht das Ende, sondern wir haben eine neue Identität bekommen von Christus. Wir sind nun Lichter geworden. Wir sind nun Salz geworden. Und Salz, das soll würzen. Und Licht, das soll leuchten. Wenn wir also das nicht tun, dann verleugnen wir unsere neue Identität. Salz wird fade und Licht erlischt. Salz wird zertreten, weggeworfen und Licht, das geht aus. Glaube kann also in diesem Sinne keine Privatsache sein. Wir sollen leuchten, wir sollen würzen. Diakonisches Handeln heißt, ich helfe anderen. In den Bildern gesprochen, will ich die heilende Wirkung von Salz und die Wärme des Lichtes betonen. Salz kann als Tinktur, als Umschlag oder als Bad genutzt werden, als Spülung, wenn man Beschwerden hat. Und es kann helfen. Auch für den menschlichen Stoffwechsel ist Salz notwendig. Hilfe leisten, sich um andere Menschen kümmern, war von Beginn an der christlichen Gemeinde ein Maß, das überhaupt gar nicht umgangen werden konnte. Für Nichtchristen war das diakonische Handeln das Erkennungszeichen für die Christen, also dass sie als Christen erkannt wurden. Und das ist auch verständlich, wenn man sich das gesamtbiblische Zeugnis anschaut. Unser Gott ist ein Gott der Schwachen, ein Gott der Armen, ein Gott der Kranken. Gott hat sich immer denen zugewendet, die hilfsbedürftig waren. Deswegen sind auch wir von Gott aufgefordert, uns um andere zu kümmern. Das kann sich natürlich im Alltag ganz unterschiedlich wiederfinden. Ich bin hilfsbereit und helfe zum Beispiel eine alt, vollbeladene Frau mit ihrem Einkauf und trage es. Wenn jemand stürzt, dann helfe ich ihm auf und biete nochmal weitere Hilfe an, ob ich nach Hause begleiten soll, ob die Person sich vielleicht nochmal wehgetan hat, braucht sie einen Arzt? Und der eine sagt vielleicht, dass das selbstverständlich ist, aber wenn man sich mal die ganze Gesellschaft anguckt, dann sehe ich zum Beispiel ganz viele Menschen, die an Leuten vorbeilaufen, ganz schnell vorbeilaufen, damit sie nicht helfen müssen. Diakonisches Handeln. Wie wir es gesehen haben, kann nicht auf sich selbst gerichtet sein, weil es immer ein Gegenüber braucht. Zum anderen muss man auch sagen, dass man nicht immer allein helfen kann. Man braucht ab und zu mal viele. Ich will auf unsere Arbeit hinweisen mit den Flüchtlingen. Eine Gruppe aus mehreren Leuten hat erkannt, dass sie allein diesen vielen Menschen nicht helfen kann. Und deswegen haben sie sich zusammengeschlossen. Und als Gemeinschaft haben sie gleich ganz andere Möglichkeiten, diesen Menschen, die aus der Not heraus hierher gekommen sind, zu helfen. Es gibt aber auch ein diakonisches Handeln, welches ich mit dem Bild des wärmenden Lichts deutlich machen will. Eben habe ich eher Situationen beschrieben, in denen man so richtig Hand anlegt. Es gibt aber auch Menschen, die haben nicht so wirklich diese körperlichen Probleme oder wo man auch richtig Hand anlegen muss, sondern sie haben seelische Not. Und da ist die Seelsorge auch ein diakonisches Handeln am Menschen. Die Seelsorge hilft Menschen, wieder Wärme in ihrem Leben zu spüren, wo vorher Finsternis war, wo vorher Kälte war. Seelsorge als diakonisches Handeln. Diakonisches Handeln auch wieder nach außen gerichtet. Prophetisches Handeln. Mit prophetischem Handeln ist gemeint, dass wir auch mal als Prophet halt auftreten. Und oft begegne ich diesem Missverständnis, dass darunter eher so Weissagung verstanden wird. Ein Prophet sagt die Zukunft voraus. Aber ein Prophet ist eigentlich in erster Linie eine Person, die Kritik ausübt. Kritik, wenn Unrecht geschieht. Salz hat eine antiseptische Eigenschaft. Wir Christen als Salz sollen also eine reinigende Wirkung auf unser Umfeld haben. Als Lichter können wir auch Warnlicht sein. Oder wir können Leuchttürme sein, die zeigen, das ist der richtige und das ist der falsche Weg. Da, wo soziale Ungerechtigkeit ist, sollen wir aufstehen und darauf zeigen. Aber in Verbindung mit dem diakonischen Handeln können wir nicht einfach dabei stehen bleiben, sondern wir müssen auch anpacken und Veränderung bewirken. Das soll nicht einfach so bleiben. Angefangen in der Schule, wo einer gemobbt wird, kann ich einschreiten und das Unrecht offenlegen. Auf der Arbeit kann ich den schlechten oder den hinterlistigen Umgangston ansprechen und die Würde jeden einzelnen Menschen oder Arbeitskollegen betonen. Auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene können wir auch als Christen gemeinsam auftreten. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Dortmunder Baptistengemeinde, als ich dort Praktikum gemacht habe. Da haben sie ganz bewusst an einem Protestzug teilgenommen gegen rechts. Da war gerade, dass die rechte Szene sich da auf Dortmund konzentrieren wollte und das wollte diese Gemeinde nicht zulassen. Sie ist dagegen aufgestanden. Dann gibt es auch noch aus unserem Bund herausgewachsen zum Beispiel den Verein Netzwerk gegen Menschenhandel. Schätzungsweise gibt es 27 Millionen Menschen auf dieser Welt, die als Sklaven gehalten werden und verkauft werden. Diese Menschen werden als Arbeitssklaven oder Sexsklaven genutzt. Und darunter sind viele Frauen und Kinder. Und dass sich so etwas vor unserer Haustür auch abspielt, das ist den meisten vielleicht ganz unvorstellbar, aber es passiert. Es werden hier auf hinterlistige Art und Weise kleine Mädchen an Schulen aufgelauert und denen große Liebesversprechen gemacht und werden dann irgendwo in einem Hinterhof irgendwie verkauft. Prophetisches Handeln zeigt darauf und will Veränderung bewirken. Prophetisches Handeln kann gar nicht Privatsache sein, weil es die Öffentlichkeit sucht. Es soll offengelegt werden, dieses Unrecht, dieser Missstand. Seid Salz und Lichter in dieser Welt. Seid missionarisch, seid diakonisch und seid prophetisch. Dazu fordert uns Jesus auf. Warum eigentlich? Warum muss das sein? Kann es nicht eine Privatsache bleiben? Wäre das nicht vielleicht ein bisschen einfacher? Gehen wir nochmal auf Vers 16 zurück. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Die Menschen sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Menschen werden Gott preisen, wenn sie das sehen und erfahren, was wir Christen machen. Sie werden Anteil an der Liebe Gottes haben, weil wir ihnen das aufzeigen. Und dann werden sie auch zum Glauben kommen. Gott liebt die Menschen und er will deswegen sie auch in seine Gemeinschaft ziehen. Er will eine Beziehung mit ihnen haben. Wir müssen uns also entscheiden, ob wir diese neue Identität auch annehmen, Salz und Licht zu sein. Wenn ich wirklich ein Nachfolger sein will, wenn ich ein Kind Gottes sein will, ein Kind des Lichtes, dann kann ich gar nicht anders, als das auch in meinem Leben zu zeigen. Derjenige, der sich verkriecht und versteckt, nimmt diese neue Identität nicht an. Derjenige, der meint, dass sein Glaube nur für ihn sei, der lebt sein neu gestiftetes Wesen nicht. Während meiner Predigtvorbereitung habe ich des Öfteren ein Lied gehört. Bin ich auf dem Internet gestoßen, als ich einfach immer so ein bisschen Lobpreismusik im Hintergrund laufen habe lassen. Und die Sängerin, die das singt, die erzählt, dass sie diese Liebe Gottes begegnet ist und deswegen nicht leise sein kann. In dem Lied heißt es: So rufe ich deinen Namen aus von den Dächern, schreie ich es herunter. Und ich erhebe meine Hände, damit es alle sehen. Oder um die Erde an deiner Liebe teilhaben zu lassen. Das sind so Textzeilen, die einfach sagen, dieser Glaube, zu dem ich gekommen bin, weil ich deiner Liebe begegnet bin, die kann ich nicht für mich behalten. Die muss nach außen getragen werden. Da werden wir jetzt einfach mal reinhören. Das Lied heißt Rooftops und ist von der Band Jesus Culture gespielt worden, eine amerikanische. Ich habe eine Übersetzung mitgebracht. Dieter, wenn du es mal einspielst. Genau. Die Sängerin, die erzählt, ich gehöre zu Gott und ich kann nicht leise sein und deswegen schreie ich es heraus. Wir werden jetzt auch noch das Abendmahl zusammen feiern. Und bitte die Abendmahlshelfer schon mal nach vorne. Und das ist auch ein Zeichen dafür, ich gehöre zu dir. Ich nehme an deinem Tisch das Mahl und bekenne mich, dass du mein Herr und mein Gott bist.